Ja, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr gekommen seid und ich freue mich über die Einladung. Ich bringe euch ganz liebe Grüße von der Gemeinde Stuttgart-Wangen. Wie ihr wahrscheinlich wisst, gibt es Stuttgart-Cannstatt nicht mehr. Hat sich nicht aufgelöst, sondern hat sich transformiert. Wir sind nämlich umgezogen. Wir sind so viele Menschen geworden, dass wir in unserem kleinen Saal keinen Platz mehr hatten. Bei 80 Sitzplätzen und 120 Gottesdienstteilnehmern, könnt ihr euch vorstellen, war die Luft recht eng. Und so sind wir jetzt umgezogen nach Stuttgart-Wangen seit einigen Monaten und die Gemeinde lässt euch ganz lieb grüßen. Freue mich, dass ich da bin und dass wir gemeinsam das Wort Gottes studieren können in diesen Stunden, die wir haben. Manchmal ist es ja so, dass der Freitagabend so ein bisschen so eine Einleitung ins Thema ist, die dann am Sabbatvormittag sowieso nochmal lang und breit wiederholt wird. Und man denkt sich vielleicht, naja, dann brauche ich gar nicht erst kommen. Ihr könnt euch glücklich schätzen, dass ihr heute Abend hier seid, denn heute Abend gibt es keine Einleitung ins Thema, sondern was wir heute machen, da habe ich mich ganz besonders drauf gefreut. Und alle, die heute nicht da sind, die werden es bitter bereuen. Wenn ihr dann ganz begeistert morgen erzählt, was ihr heute alles gelernt habt und wie viel Freude das Bibelstudium gemacht habt. Ich hoffe, ihr habt eure Bibel dabei. Und bevor wir dort hineingehen, vielleicht eine kurze Frage. Das ganze Seminar ist hier überschrieben unter dem oder mit dem Titel "Worauf es wirklich ankommt". Und dabei beziehen wir uns natürlich letztlich auf die Frage, worauf kommt es an in der letzten Zeit mit Jesus bestehen zu können. Wenn wir uns die Frage stellen, was passiert in der Welt, was passiert in der Gemeinde, was passiert in meinem Glaubensleben, dann gibt es viele Dinge, die oft als wichtig genannt werden, oder? Viele Dinge, die unsere Aufmerksamkeit fordern, viele Dinge, die uns als notwendig und wichtig und bedeutsam gepredigt werden. Und wenn man alles mal so wirklich runterbricht auf das absolut Wichtigste, Jesus und Gott, der Vater, sind ja Meister darin, die Dinge kurz zu fassen, nicht wahr? 10 Gebote, ganz schön kurz, Bergpredigt oder das Heiligtum, alles ganz übersichtlich. Wenn ihr mal euch fragen würdet, was sind so die absolut entscheidenden Dinge, auf die es wirklich ankommt? Jetzt keine rhetorische Frage, sondern eine echte Frage. Was würdet ihr sagen? Worauf kommt es am Ende im Glaubensleben wirklich an? Ja? Auf eine Beziehung. Du meinst vermutlich die Beziehung zu Jesus. Ganz genau. Okay, Dankeschön. Dass wir den Charakter Gottes widerspiegeln. Ja, das geht um den Charakter. Okay. Es kommt auf die Liebe an. Das ist sehr eng damit verbunden und natürlich auch damit verknüpft. Okay. Ihr habt einige gute Schlüsselbegriffe schon mal in die Diskussion geworfen. Okay. Noch eine Idee? Worauf kommt es wirklich an? Auf den Glauben. Okay. Ja. Danke. Ja. Auf den Heiligen Geist. Ja. Und schon merken wir könnten eine ganze Reihe von Predigten halten über verschiedene Themen, die irgendwann doch wieder so wichtig sind. Ja. Noch jemand eine Idee? Dass es echt ist, also dass unser Glaubensleben wirklich authentisch und wirklich aufrichtig ist. Ja. Ah, das war keine Meldung. Okay. Noch jemand eine Idee? Worauf es wirklich ankommt. Auf die Praxis, ja, das auszuleben, was man tut. Okay. Gut. Dass ich Jesus als meinen Erlöser wirklich angenommen habe. Okay. Dankeschön. Ja, dass ich ihn annehme und dann auch bei ihm bleibe, nicht wahr? Das eine ist, ihn überhaupt zu erkennen, das andere ist dann, bei ihm zu bleiben bis ans Ende. Okay. Gut. Heute Abend möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, das vielleicht so selbstverständlich ist, dass ihr da gar nicht drauf kommt. Aber ich glaube, eines der entscheidendsten Dinge, auf die es wirklich ankommt, ist unser Verständnis und unsere Beziehung zum Wort Gottes. Ohne das Wort Gottes, das wir glauben müssen, das uns erzählt, welchen Charakter wir haben müssen und dass all die anderen Dinge letztendlich beinhaltet, die ihr gesagt habt, ohne das Wort wird es niemand schaffen. Und ich möchte mit euch heute ein Bibelstudium machen über ein Thema, das ich genannt habe, lieben statt lesen. Was sich dahinter verbirgt, werden wir gleich sehen. Ich habe es immer zur Angewohnheit, bevor ich die Bibel aufschlage, immer noch mal ein kurzes Anfangsgebet zu sprechen. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr euch mit mir niederknien zum Anfangsgebet und dann fangen wir sofort mit dem Studium an. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen für diesen Tag. Wir danken dir für deine Güte und deine Gnade und die Möglichkeit, jetzt einige Minuten zu nehmen, um dein Wort zu studieren. Wir möchten nicht einfach nur lesen. Wir möchten lernen, mit deinem Wort wirklich so umzugehen, wie du es dir eigentlich gewünscht hast. Wir möchten lernen, dein Wort zu schätzen und begeistert zu sein von den Tiefen, die es enthält. Wir möchten dich bitten von ganzem Herzen, dass du heute Abend unser Lehrer bist, dass du mit deinem Heiligen Geist zu uns sprichst und dass dein Wort wirklich in unserem Herzen ein Feuer anzündet, das nur du durch deinen Heiligen Geist anzünden kannst. Im Namen Jesu beten wir dies. Amen. Wer von euch hat es schon mal einmal erlebt, dass er einen Text gelesen hat und obwohl der Text einfach war, ihr ihn sofort verstanden habt, ihr ihn nochmal gelesen habt und nochmal gelesen habt und nochmal gelesen habt, ihr konntet gar nicht aufhören, ihn immer wieder zu lesen und zu lesen und zu lesen. Habt ihr das schon mal erlebt? Und ich rede jetzt nicht von der Bibel, sondern allgemein von einem Text. Wann passiert das in eurem Leben, dass ihr etwas lest und ihr lest es immer wieder und immer wieder und immer wieder? Ihr könnt gar nicht genug davon bekommen. Mal passiert? Wann? Wenn es einen persönlich berührt, gib mal ein praktisches Beispiel, wann ist dir das so gegangen? Also nicht so privat. Dein okay, ja? Ja, Taufverse sind ein gutes Beispiel, dankeschön. Ja, kennt ihr das? Liebesbriefe? Die liest man nicht einmal und sagt, naja, jetzt weiß ich, was drinsteht, jetzt habe ich es begriffen, ja? Die liest man immer und immer wieder. Hat man jeweils gemacht, nicht wahr? Ich hoffe, ihr habt das alle mal erlebt. Offensichtlich gibt es eine Einstellung zu Texten, die über das reine Verständnis hinausgeht. Manchmal liest man Texte, man hat sie verstanden, man liest sie immer wieder und immer wieder, weil man irgendwas Gefühl hat, der Text ist ganz besonders. Dann gibt es andere Texte, die sind total wichtig. Man muss sie lesen und trotzdem schiebt man es auf. Kennt ihr sowas auch? Welche Art von Texten, von denen ihr wisst, dass ihr sie lesen müsst, ich rede wieder nicht von der Bibel, allgemein von irgendwelchen Texten, schiebt man gerne auf, obwohl man eigentlich weiß, es ist meine Pflicht, sie jetzt zu lesen. Hm? Was war das? Schulbücher, ja, okay. Steuererklärung. Briefe vom Finanzamt, ja, da weiß man, ich muss es aufnehmen, ich muss es lesen, aber irgendwie hat man gar keine Lust. Also interessanterweise ist Liebe eine stärkere Motivation, sich eingehender mit einem Text zu befassen, als Pflicht. Und ich steige damit ein, weil ich habe den Eindruck, dass auch unter Christen, unter Adventisten, ja unter sogenannten bibeltreuen konservativen Adventisten die Pflicht auf die stärkere Motivation zum Bibellesen ist als die Liebe. Dieses Gefühl, ich muss ja die Bibel studieren, wie wir sagen, nicht wahr? Wir müssen die Bibel studieren. Wann war das letzte Mal, dass du wie ein Liebesbrief nicht nur gesagt hast, dass die Bibel ein Liebesbrief von Gott an dich ist, sondern wirklich die Bibel gelesen hast wie einen Liebesbrief? Nochmal und nochmal und nochmal und nochmal den Paralleltext und nochmal. Das ist ja unglaublich. Wir sagen das so gern, nicht wahr, dass die Bibel ein Liebesbrief ist. Aber wir lesen sie nicht so wirklich wie ein Liebesbrief. Und heute möchte ich mit euch an einem Beispiel illustrieren, was passiert, wenn man eine Geschichte nicht nur liest und dann feststellt, ah ja, die Geschichte kenne ich und das wäre eine interessante Lektion, sondern wenn man sie wieder liest und nochmal liest, von einer anderen Perspektive liest, immer wieder und immer wieder, obwohl man sie vielleicht schon kennt, um plötzlich Dinge herauszugreifen, die man vorher nie gesehen hat. Die Geschichte, die ich mit euch anschauen möchte, ist sehr bekannt. Wir möchten zwei Dinge tun. Wir möchten sie im zweiten Teil der Predigt von verschiedenen Perspektiven immer wieder neu lesen. Aber im ersten Teil dieses Vortrages möchten wir ein bisschen an Background bekommen, ein bisschen an Vorlauf, um diese Geschichte besser einzuordnen. Die Geschichte handelt von einer sehr bekannten Person der Bibel. Er war Fischer. Er kam aus einer Stadt, die hieß Haus des Fisches, Bethsaida. Und sein Vater hieß Jona. Und wenn man an Jona denkt, denkt man woran? An Fisch. Ja, sein Leben war dem Fisch geweiht, sozusagen. Ja. Er war ein Fischer, er lebte im Haus des Fisches und sein Vater hieß Jona. Welche Person der Bibel werden wir heute behandeln? Genau, Simon Petrus. Schlag mal mit mir auf in Johannes Kapitel 1, da sehen wir ihn zum ersten Mal. Johannes Kapitel 1 und dort Vers 40 und 41. Johannes 1 und dort Vers 40 und 41. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den beiden, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt den Gesalbten. Hier finden wir Simon. Weiß jemand von euch, was Simon wörtlich übersetzt heißt? Bei Petrus, glaube ich, hätten wir das mehr gewusst, oder? Was heißt Petrus übersetzt? Stein, eigentlich so, ja genau, ein kleines Steinchen eigentlich. Ich kann großer Fels, ein kleines Steinchen. Aber Petrus hieß zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht Petrus, das kommt erst ein Vers später. Er hieß Simon, er war immer Simon gewesen und Simon kommt von dem hebräischen Simeon. Ich war Ruben, Simeon, Levi. Simeon heißt übersetzt hören. Hören. Haltet das mal im Hinterkopf. Jemand, der hört. Hören. Also Simon kommt und es heißt hier in Vers 42, und er führte ihn zu Jesus. Es war die allererste Begegnung mit Jesus. Im selben Evangelium, im selben Kapitel wird Jesus im allerersten Vers eingeführt, unter welchem Begriff? Im Anfang war das Wort. Was muss man denn mit Worten machen? Man muss sie hören. Worte sind dazu, dass man sie hört. Ja? Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und wir wissen aus Vers 14, das war Jesus, denn das Wort wurde Fleisch. Hier kommt jetzt Jesus, das Wort, in Kontakt mit Simon, der hören soll. Es heißt in Vers 42, er führte ihn zu Jesus, Jesus aber sah ihn an und sprach: Du bist Simon, Jonas Sohn, du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt ein Stein. Stellt euch vor, ihr seid der Simon gewesen und ihr werdet da zu diesem neuen Lehrer gebracht, von dem es heißt, der könnte der König sein. Ja? Wenn das heißt Messias, haben die ja nicht an einen Erlöser von der Sünde gedacht, die haben gedacht an einen König, ja, der die Römer vertreibt. Und die allererste Begegnung, ihr schüttelt die Hand und diese Person sagt, du bist so und so, so und so, du wohnst da und da, ich weiß, wer dein Vater ist, ich kenne deine Geschichte. Jesus offenbart dem Simon als allererstes, ich kenne dich. Die allererste Begegnung mit dem fleischgewordenen Wort Gottes hat für Simon bedeutet, Gott kennt mich. Ich weiß nicht, wie es euch so geht beim Bibellesen. Mir passiert das ganz oft, dass wenn ich Bibel lese, ich das Gefühl habe, dass Gott mich kennt. Dass die Verse, die ich lese, genau mich beschreiben. Die erste Begegnung mit dem Wort Gottes war eine Offenbarung für ihn. Er wusste, Gott kennt mich wirklich. Und nicht nur das, Gott wollte ihm eine neue Identität geben. Er wollte ihm zeigen, ich weiß nicht nur, wer du bist, ich weiß auch, wer du sein wirst. Du bist Simon und du sollst Kephas heißen. Gut, wir springen ein bisschen. Wir wollen uns nicht zu viel Zeit in einzelnen Geschichten aufhalten, sondern erstmal so einen großen Überblick bekommen. Geht mal mit mir zu Lukas Kapitel 5. Simon war einige Zeit mit Jesus unterwegs auf einer Teilzeitbasis. Ja, er war nicht, manche denken ja, der Jesus wäre am See entlang gegangen und dann hat er den Simon gesehen, hat er gerufen, folg mir nach, nicht wahr? Und dann hätte Jesus Simon alles stehen und liegen gelassen. Das ist nicht der Fall. Simon kannte Jesus jetzt schon seit etlichen Monaten, seit über einem Jahr. War er immer mal wieder mit Jesus gewesen, dann hat er wieder ein bisschen Fische gefangen, dann war er mal wieder bei einer Vortragsreihe von Jesus gewesen, hat er wieder Fische gefangen und dann war er mal wieder mit Jesus unterwegs gewesen. Und in Lukas 5 finden wir jetzt den nächsten Schritt in der Erfahrung des Petrus, Simon. In Lukas 5, ihr kennt ja wahrscheinlich die Geschichte, der wunderbare Fischzug. Simon ist da wieder dabei beschäftigt, Fische zu fangen. Es war eine erfolglose Nacht, wie ihr wisst. Und wir springen in Vers 3 in die Geschichte. Lukas 5, Vers 3. Da stieg er in eines der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmenge vom Schiff aus. Als er aber zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon: Fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Ihr kennt die Geschichte, ich muss euch nicht erklären, dass das natürlich total absurd war. Und dann Vers 5. Und Simon antwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin. Auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Zuerst hat Simon das Wort Gottes kennengelernt als etwas, das seine Identität offenbart. Als zweites, im nächsten Schritt, im nächsten Level sozusagen, lernt er jetzt Gott vertrauen in Dingen, die seinen menschlichen Verstand übersteigen. Fische fangen am Tag und das noch, wenn in der Nacht sie schon nicht anbeißen, schien total absurd, aber er vertraute Gott auf dein Wort hin. Und ihr kennt die Geschichte, Vers 6, und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Kurze Zeit später wird Simon von Jesus, nur wenige Momente später, in den Vollzeitdienst gerufen. Er hat die Kraft des Wortes kennengelernt und jetzt soll er ein Verkündiger dieses Wortes werden. Er soll nicht mehr Menschen fischen, er soll Worte fischen. Denn wenn das Wort so kraftvoll ist, Fische am helllichten Tag ins Netz zu bekommen, wie viel mehr wird das Wort Gottes Menschen zu Christus führen? Er wird Menschenfischer. Kurze Zeit später gibt es einen nächsten Schritt. Schaut mal mit mir in Matthäus Kapitel 10. Matthäus Kapitel 10 und dort Vers 1 und 2. Da rief er seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Die Namen der 12 Apostel aber sind diese: Der erste, Simon, genannt Petrus, und sein Bruder Andreas, Jakobus und so weiter und so fort. In allen Evangelien, in wirklich allen, ist in allen Aufzählungen der Apostel Simon immer der Erste. Und Ellen White gibt uns diesen Eindruck, dass obwohl natürlich Simon niemals irgendwie der Leiter der Apostel war und niemals der erste Papst, natürlich nicht, aber sie gibt uns diesen Eindruck, dass Simon irgendwo doch so eine gewisse Führungsfigur war innerhalb der Apostel. Also Simon, im ersten Level begegnet Jesus, im zweiten wird er in den Vollzeitdienst gerufen, jetzt im dritten Schritt bekommt er eine spezielle, besondere Verantwortung, das Wort Gottes nicht nur hier und dort weiterzusagen, sondern in der Organisation der Gemeinde eine Schlüsselrolle einzunehmen. Nächster Schritt. Matthäus Kapitel 16. Matthäus 16 und dort Vers 13 bis 15. Auch das alles bekannte Geschichten. Wir wollen erstmal so ein bisschen Wald sehen, bevor wir dann ein paar Bäume anschauen, nicht wahr? Das ist ein bisschen Wald. Matthäus 16 und dort ab Vers 13. Als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach: Für wen halten die Leute mich, den Sohn des Menschen? Sie sprachen etliche für Johannes, den Täufer, andere aber für Elia, noch andere für Jeremia oder einen der Propheten. Und dann kommt die Schlüsselszene. Da spricht er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Und während alle anderen noch überlegen, nicht wahr, hat der Simon den Gedankenprozess schon beendet. Der denkt schneller als alle anderen, manchmal denkt auch gar nicht, wenn er redet. Aber diesmal hat er wirklich nachgedacht, hat schnell nachgedacht und es kommt fast wie aus der Pistole geschossen, Vers 16. Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Was Jesus jetzt sagt, ist außergewöhnlich. Er sagt in Vers 17, und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona. Das waren dieselben Worte wie ganz am Anfang, könnt ihr euch erinnern? In Johannes 1 hatten wir festgestellt, dass er der Sohn des Jona war, dass er Simon war. Ganz am Anfang hatte Jesus ihm gesagt, du bist Simon, Sohn des Jona. Zu dem Zeitpunkt wusste Simon fast nichts, außer dass das ein interessanter Rabbi ist. Jetzt, einige Zeit später, viele Monate, über ein Jahr später, sagt Jesus wieder zu ihm, Simon, Sohn des Jona. Und dann sagt er etwas, von dem wünsche ich mir, dass Jesus das über uns alle sagen könnte. Denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Hier sagt Jesus einem Menschen, was du gerade gesagt hast, das hat Gott dir beigebracht. Das hast du nicht in der Bibelstunde gelernt. Das war nicht auf der DVD von Doug Batchelor drauf. Das hast du nicht in einer Predigt aufgeschnappt. Das hat Gott, der Vater, dir persönlich gesagt, sozusagen. Also eine bessere Verbindung zu Gott kann man sich doch gar nicht vorstellen, oder? Einen besseren Umgang mit dem Wort Gottes, als dass man weiß, dass die Gedanken, die man gerade ausgedrückt hat, von Gott kommen und nicht von einem selbst. Wenn man die bisherige Entwicklung des Simon sich anschaut, dann könnte man sagen, naja, das ging ganz, ganz gut los, nicht wahr, in Johannes 1. Und dann wurde das noch besser in Lukas 5. Und dann wurde das noch besser in Matthäus, was sind wir, 10, nicht wahr? Und dann wurde das richtig gut in Matthäus 16. Die geistliche Entwicklung des Simon ging ganz rapide bergauf. Schritt für Schritt. Je besser er Jesus kennenlernte, desto besser ging es ihm geistlich. Und hier in Matthäus 16 ist fast so wie so ein Höhepunkt. So ein Gipfelmoment. Nur Sekunden später, oder vielleicht Minuten später, beginnt die Kurve zu knicken. In dem Moment, als offensichtlich ist, dass seine Jünger wirklich eine direkte Beziehung zu Gott haben, dass sie wirklich verstehen, wer Jesus ist, in dem Moment, als sie das Wort Gottes so sehr schätzen und lieben und begeistert sind. Ihr kennt vielleicht noch die Geschichte zwischendurch, wo, habe ich jetzt noch vergessen zu erwähnen, wo Simon sagt, als alle anderen Jesus verlassen, wo sollen wir hingehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, ja. In dem Moment, als offensichtlich ist, sie haben es verstanden, hält Jesus es für angebracht, sie jetzt aufzuklären über die Schwierigkeiten, die es mit sich bringen wird, wenn man dem Wort Gottes folgt. Bis dahin war alles wunderbar, nicht wahr? Die Lahmen sind gesprungen, die Blinden wurden sehend, die Aussätzigen wurden rein, das Evangelium hat man gepredigt bekommen, die Bibel ist endlich deutlich und spannend gewesen. Bis dahin war es wunderbar, ein Jünger Jesu zu sein und sie hielten fest an dem Wort und sie waren begeistert davon, dem Wort, bis hier Petrus sagt, du bist der Sohn Gottes. Und Jesus sagt, okay, jetzt seid ihr soweit. Jetzt kann ich euch zeigen, was die Kehrseite der Medaille ist. Dem Wort Gottes nachzufolgen, das Wort Gottes zu lieben, wird auch Schwierigkeiten mit sich bringen. Vers 21, Matthäus 16, Vers 21. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Und derselbe Simon, mit seiner unfassbaren Begeisterung für das Wort Gottes, auf dein Wort hin will ich ausziehen und das Netz in den See werfen. Auf dein Wort hin will ich meinen Beruf aufgeben und Menschenfischer werden. Auf dein Wort hin bleibe ich bei dir, auch wenn dich alle verlassen. Das ist der Simon, nicht wahr? der gerade auf die Frage, wer bist du, geantwortet hat: Du bist der Sohn Gottes. Als jetzt ein Wort Gottes kommt, das spricht von Verfolgung und Schwierigkeit und Unannehmlichkeiten. Da sagt er in Vers 22, da nahm ihn Petrus beiseite und fing an, ihm zu wehren und sprach: Herr, schone dich nicht, das widerfahre dir nur nicht. Ihr kennt die Aussage von Jesus. Jesus ist in dem Moment sehr, sehr heftig. Habt ihr euch mal gefragt, warum er so heftig gewesen ist? Ihr kennt die Geschichte, wo Ellen White beschreibt, wo er sich dann umdreht, nicht wahr? Er spricht nicht direkt Petrus an. Er sagt nicht, dass Petrus der Satan ist, aber seine Aussage macht ganz deutlich: Satan hat gerade einen Keil getrieben. Aber Jesus, ist das jetzt so notwendig, so deutlich zu sprechen, nur weil der Petrus mal einmal was falsch verstanden hat? Jesus hatte die Entwicklung des Simon gesehen. Es ging auf und 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 plötzlich hier an diesem, in Matthäus 16, an dieser Kreuzung, diesem Schlüsselmoment, fängt Petrus an dem Wort Gottes zu zweifeln. Er hat eine bessere Idee. Jesus, wir kriegen das auch hin ohne Schmerzen. Wir schaffen das auch ohne Konflikt und ohne Auseinandersetzung. Das ist übrigens die Idee des Satan gewesen, nicht wahr? Gottes Plan ist konsequent und wegmachen. Es sieht aus wie, naja, lag er mal daneben. Aber Jesus ist so deutlich. Jesus zieht sofort die Bremse, weil er merkt, es könnte jetzt bergab gehen. Und tatsächlich, in den nächsten Kapiteln geht es bergab und bergab und bergab. Schaut mal mit mir nur ein paar Beispiele. In Johannes 13. Bevor wir sagen, Johannes 13 kommt sofort. Matthäus 17 habe ich vergessen. Matthäus 17. In Matthäus 17, da sehen wir die Verklärung von Jesus. Petrus ist dabei und es heißt in Vers 3: Und siehe, es erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Da begann Petrus und sprach zu Jesus: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, so lass uns hier drei Hütten bauen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Wisst ihr, was Ellen weiter dazu schreibt? Er wusste gar nicht, was er sagt. Er hat einfach irgendwas gesagt. Er konnte das nicht einordnen, was passiert, und deswegen hat er das gemacht, was er sonst immer gut konnte, bevor er Jesus getroffen hat. Er hat einfach irgendwas erzählt, nicht wahr? Irgendwas, so bla bla. Klingt noch nicht besonders dramatisch, ist aber schon ein Hinweis darauf, dass er irgendwie den Kontakt verloren hat zum Wort. Er sieht noch, was passiert, aber er kann es nicht mehr richtig einordnen. Er sieht noch immer so aus, als ob er relativ weit oben ist, aber die Richtung geht schon nach unten. Er bewegt sich nach unten. Noch deutlicher wird es in Johannes 13. Johannes 13, einige Zeit später, in Johannes 13 und dort Vers 6 bis 9. Jesus überrascht seine Jünger mal wieder. Er wäscht ihnen die Füße. Er ist ihr Knecht. Und er sagt es hier in Vers 6, Johannes 13, Vers 6, da kommt er zu Simon Petrus und dieser spricht zu ihm: Herr, du wäschst mir die Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Einige Zeit vorher hat Petrus genau verstanden, was gespielt wurde. Aber jetzt versteht er nicht mehr. Er sieht zwar noch, was Jesus tut, er versteht es nicht. Irgendwas ist passiert, was ist los? Vers 8. Petrus spricht zu ihm: Auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Also erst sagt er, ich will überhaupt nichts. Und dann in Vers 9 ändert er seine Meinung und sagt: Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus hat große Mühe, ihn irgendwie in der Balance zu halten, nicht wahr? Erst will er gar nicht, dann will er gleich am besten alles, nicht wahr? Jemand, der so schnell zwischen den Extremen hin und her springt, gibt Beweis dafür, dass er ziemlich instabil ist, oder? Wenn jemand innerhalb von 2 Versen erst gar nicht will und dann alles will, dem fehlt Stabilität. Der ist hin und her geworfen. Und dann in Lukas 22. Noch etwas später. Lukas 22. Jesus bereitet seine Jünger auf den Konflikt vor. Jesus weiß, was kommen wird, und er hofft, dass sein Wort etwas bewirken wird. Er erzählt ihnen, dass er gefangen genommen werden wird, dass er geschlagen wird, dass er getötet werden wird. Und keiner will so richtig glauben, aber einer ist sich ganz sicher, dass das nicht passieren wird. Wer ist das? Simon Petrus. Und hört mal genau zu, was Jesus jetzt sagt in Lukas 22, Vers 31. Lukas 22, Vers 31. Es sprach aber der Herr: Simon, Simon. Es kommt 10-mal in der Bibel vor, dass Gott einen Namen 2-mal ausspricht. 5-mal im Alten Testament, 5-mal im Neuen Testament, im Alten und 5-mal im Neuen Testament. 4-mal zu einer Person jeweils und jeweils einmal zu einer Stadt. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, gibt es eine ganze Serie auf Joel Media, die heißt Wenn Gott 2-mal ruft. Ist immer Momente der von außergewöhnlicher Wichtigkeit. Er sagt nicht Simon, hey, ich habe dir was zu sagen. Er sagt Simon, Simon. Was heißt Simon übersetzt? Höre. Höre. Ja, war Simon taub? Ja, in gewisser Weise. Er hörte zwar die Worte, er hörte Worte wie Verfolgung, Kreuzigung, Hohepriester, aber was bei ihm ankam, war nur, ach, Jesus hat vielleicht ein bisschen zu viele Sorgen, vielleicht ist er überspannt, vielleicht muss man ihn wieder ein bisschen ermutigen, oder? Er hörte zwar physisch, aber er hörte nicht wirklich hin. Und so versucht Jesus ihn aufzurütteln und sagt, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Also wir sehen den Verklärungsberg, Matthäus 17, wir sehen dann später verschiedene andere Events, es sind nur einige rausgegriffen hier, Johannes 13 und dann hier Lukas 22. Simon versteht immer weniger, was Jesus tut, bis er irgendwann Jesus direkt und offen widerspricht. Nämlich in Vers 33, er aber sprach zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Das sind tolle Worte, oder? Das sind noch großartige Worte, oder? Die Sache ist die, Worte von Jesu waren gerade gewesen, ihr werdet mich alle verleugnen. Und Simon sagt, wenn die anderen das machen, deine Worte treffen auf die anderen zu. Deine Beschreibung der Gemeinde trifft auf alle zu, nur nicht auf mich. Also die Laodicea-Botschaft, die sehe ich ganz deutlich. Also Bruder X und Schwester Y, die müssten das unbedingt mal hören. Ich sehe das, es passt wie die Faust aufs Auge. Und dann erstmal bei unseren Predigern, nicht wahr? Und bei den Administratoren. Da passt das absolut, nicht wahr? Kennt ihr das? Die Laodicea-Botschaft passt auf jeden. Aber ich, Herr Jesus, ich werde das Siegel bekommen. Ich werde nicht einen Zentimeter der Ökumene mich anbrennen. Ich werde nicht einen Zentimeter abweichen von dir. Schon mal so gedacht? Lukas berichtet hier, dass Simon der Konservativste der Konservativsten der Überkonservativsten war. Auch wenn sie dich alle verlassen, ich bleibe bei dir. Und dann hat Jesus zu ihm gesagt, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Ellen White sagt, Petrus hat den Satan versucht. Habt ihr das verstanden? Hört mal genau hin. Ellen White sagt nicht, Satan hat den Petrus versucht. Sie sagt, Petrus hat den Satan versucht. Mit anderen Worten, der Satan hat er immer wieder, nicht wahr? Der rennt immer um die Jünger rum. Aber Petrus mit seinen Worten und mit seiner Attitüde hat gesagt, Satan hier, bitte versuch mich, ich bin deine Zielscheibe, bitte hier, auf mich. Das ist eine ziemlich dumme Sache, oder? Wenn man dem Satan erstmal einen Tipp gibt, wie man einen versuchen sollte. Hat Petrus gemacht. Jesus sagt, ich habe für dich gebetet. Ich glaube, Jesus wusste schon bei Matthäus 16, wo das enden würde. Schon in Matthäus 16, als zum ersten Mal Petrus sich gegen Jesu Wort stellt, sagt er, weiche Satan. Jesus hat schon damals gesehen, als scheinbar die Abweichung jetzt noch nicht so groß war. Hat schon gesehen, der Satan treibt einen Keil dazwischen. Und wenn der Satan das weitermachen kann, wenn Petrus das erlaubt, dann wird der Keil größer und größer und größer und größer und größer. Weiche Satan, hatte Jesus gesagt. Aber Petrus hatte nicht gehört. Und so bekam der Satan seine volle Chance, Petrus zu versuchen. Das ist die Vorgeschichte zu einer Geschichte, die ihr wahrscheinlich gut kennt, von der ich glaube, dass sie uns mehr zu sagen hat, als wir es glauben. Schlag mit mir auf Matthäus. Und dort Kapitel 26. Matthäus 26 und dort Vers 69. Und wir wollen jetzt, nachdem wir hier einen Überblick bekommen über die Vorgeschichte, in den restlichen Minuten diese eigentliche Geschichte mal, sie ist sehr kurz und ihr kennt sie gut, wir wollen sie mal mikroskopisch genau lesen und dann nochmal lesen und dann nochmal lesen und dann nochmal lesen. Wir werden sie viermal lesen. Matthäus 26, Vers 69. Petrus aber saß draußen im Hof. Und eine Magd trat zu ihm und sprach, auch du warst mit Jesus, dem Galiläer. Also, wo befindet sich Petrus? Im Hof. Lest mit und denkt mit. Er befindet sich im Hof. Wer kommt zu ihm? Eine Magd. Okay? Was sagt sie? Auch du warst mit Jesus, dem Galiläer. Okay? Auch du warst mit Jesus, dem Galiläer. Was macht er in Vers 70? Es heißt hier, er aber leugnete vor allen und sprach, ich weiß nicht, was du sagst. Vers 71. Als er dann in den Vorhof hinausging, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die dort waren, auch dieser war mit Jesus, dem Nazarener. Also, Petrus ist im Hof. Eine Magd kommt und sagt, du warst mit Jesus, und er leugnet. Ja? Was passiert danach, nach der Leugnung? Er geht woanders hin, er wechselt den Ort. Er geht von A nach B, er geht in den Vorhof. Ja? Warum macht er das wohl? Warum macht er das wohl? Warum bleibt er nicht an dem Ort, wo er gewesen ist? Er hat Angst, damit konfrontiert zu werden. Er entzieht sich der Situation. Okay? Okay? Er geht in den Vorhof. Okay? Jetzt, wer kommt jetzt? Eine andere. Okay? Also, das wäre jetzt eine zweite Magd. Okay? Und was sagt die? Aha, interessante Beobachtung, ja, sie spricht zu den anderen und sagt, dieser war mit Jesus, dem Nazarener. Was macht er darauf? Das heißt Vers 72, und er leugnete nochmals mit einem Schwur, ich kenne den Menschen nicht. Was fällt euch auf in Vers 72? Erste Versuchung. Er leugnet mit einem Schwur. Okay? Alles klar? Und dann Vers 73, bald darauf aber traten die Umstehenden herzu und sagten zu Petrus, wahrhaftig, du bist auch einer von ihnen, denn auch deine Sprache verrät dich. Also, was können wir aus diesem Vers ziehen? Die dritte Versuchung. Was steht im Vers? Das ist doch nicht so schwer. Was steht da drin? Wer fragt denn diesmal? Diesmal haben wir eine Menge, wir haben viele, ja? Viele Menschen fragen ihn oder sagen, hey, du bist doch einer von ihnen, oder? Und womit wird das diesmal begründet? Mit der Sprache, könnt ihr das sehen? Es gibt also einen Beweis. Die Sprache. Und was macht Petrus? Er flucht. Fluch und Schwur. Also, hier ist die Geschichte, wie sie Matthäus erzählt. Petrus ist im Hof. Eine Magd kommt und sagt, du warst mit Jesus. Petrus sagt, nein. Ihm ist ein bisschen komisch, dass er hier erkannt wird. Er geht woanders hin. Dort, wo er ist, kommt eine andere Magd und sagt zu den Umstehenden, der war mit Jesus. Er sagt, nein, ich schwöre, ich war es nicht. Kurze darauf, einige Zeit darauf später, rufen mehrere, eine Gruppe und sagen, du warst mit ihm, denn deine Sprache verrät dich. Und dann heißt es hier, er flucht und schwört, ich bin's nicht. So kennen wir die Geschichte, oder? Gut bekannt. Jetzt lesen wir die Geschichte nochmal. Aber nicht in Matthäus, sondern in Markus. Wo finden wir die Geschichte in Markus? Markus, Kapitel 14, genau, und dort Vers 66. Okay, wir müssen uns gut konzentrieren und mikroskopisch mitlesen. Vers 66. Und während Petrus unten im Hof war, kam eine von den Mägden des hohen Priesters. Das war Matthäus, jetzt kommt Markus. Wir suchen jetzt einfach mal all die Informationen, die neu sind, ja, die wir bei Matthäus noch nicht gehabt haben, die wir jetzt in das Puzzle dazu puzzeln können. Was ist hier eine neue Information? Die Magd war vom hohen Priester. Glaubt ihr, das hat irgendeine Bedeutung? Die Magd des hohen Priesters kennt wen sehr gut? Das ist jetzt eine Frage für Drittklässler. Den hohen Priester. Und der hohe Priester hat eine entscheidende Rolle, darüber zu entscheiden, was mit Jesus ist und vielleicht auch mit seinen Jüngern. Ja? Die Magd des hohen Priesters ist nicht die Person, von der man möchte, wenn man jetzt sich verstecken möchte, dass sie einen erkennt. Es ist die Magd des hohen Priesters. Matthäus sagt es nicht, aber Markus. Okay. Weiter im Text. Vers 67. Und als sie Petrus sah, der sich wärmte, blickte sie ihn an. Jetzt achtet darauf, was hier steht. Dort steht, als sie ihn sah, blickte sie ihn an. Was fällt euch auf? Denkt mal scharf mit. Als sie ihn sah, blickte sie ihn an. Ja, es klingt ja erstmal wie doppelt gemoppelt, oder? Weil wo ist der Unterschied zwischen Sehen und Blicken? Also mit anderen Worten, die hat da wahrscheinlich irgendwo gesessen und hat gesehen, ah, das ist Petrus. Sie hat ihn erst gesehen, wahrgenommen und dann, also, sie hat ihn so wahrgenommen, nicht wahr? Und dann schaut sie ihn an. sie blickt ihn mit voller Intention an. Die Frage ist, warum? Warum blickt sie ihn an und warum bei Matthäus könnte man denken, dass sie einfach im Vorbeigehen sagt, ach hey, ich kenne dich doch, du warst doch einer von denen, oder? Nein, Markus sagt, sie sah ihn und dann schaut sie ihn an. Sie schaut ihn in die Augen wahrscheinlich oder so. Ja. Kennt ihr das, wenn man so angeschaut wird und man hat das Gefühl, der andere weiß mehr, als er wissen darf? So ging es dem Petrus. Ja, der merkt, die Frau, die weiß was. Ja. Und dann lässt sie ihr Geheimnis raus. Es heißt in Vers 67, nicht wahr? Und sprach, auch du warst mit dem Nazarener. Vers 68. Er aber leugnete und sprach, ich weiß nicht und verstehe auch nicht, was du sagst. Und er ging in den Vorhof hinaus und der Hahn krähte. Hört euch irgendwas auf? Fällt euch irgendetwas auf hier? Ja? Okay, er versteht es nicht, ja? Fällt euch noch irgendwas auf? Wann soll denn der Hahn krähen? Wann kräht der Hahn in der Kindergeschichte? Hm? In der Kindersabbatschule. Wann kräht da der Hahn in der Geschichte? Nach dem dritten Mal, oder? So habe ich sie kennengelernt. Aber nicht in der Bibel. In der Bibel kräht der Hahn nach dem ersten Mal. Habt ihr das gewusst? Der Hahn kräht schon nach der ersten Versuchung. Frage: Warum hat Gott, der nicht nur der Gott aller Menschen, auch der Gott aller Hühner ist, warum hat Gott den Hahn krähen lassen in dieser Situation? Habt ihr irgendeine Idee? War das reiner Zufall, dass er gekräht hat? Das war ein Alarmsignal. Achtung, Achtung. Erinnerst du dich, was ich gesagt habe? Du wirst mich dreimal verleugnen und siehst du, es war schon das erste Mal. Hätte Simon hier umkehren können? Gott sendet ihm ein Warnsignal. Er war schon, das ist interessant, nicht wahr? Er hat schon gesündigt. Aber Gott sieht, dass noch mehr Sünde auf dem Weg liegt und er versucht, die Bremse zu ziehen. Der Hahn kräht. Alarm. Wird noch interessanter, pass mal auf. Jetzt sehen wir. Der Hahn kräht nicht? Bei dir nicht? Vers 68? Okay, schauen wir hinterher mal kurz noch. Ja. Genau. Können wir später mal kurz drüber sprechen. Ja. Vers 69. Und als die Magd ihn sah, begann sie wieder und sprach zu den Umstehenden, dieser ist einer von ihnen. Jetzt denk mal scharf mit. Was steht in diesem Vers? Also, der Hahn kräht. Petrus verlässt den Ort, geht in den Vorhof. Jetzt kommt Vers 69. Was fällt euch auf? Ja? Ist dieselbe Magd. Könnt ihr das sehen? Auch in der Elberfelder, oder? Ist dieselbe Magd. Okay, habe ich Glück gehabt. Ist dieselbe Magd. Ja, jetzt habe ich eine Frage an euch. Wir hatten recht. Matthäus, der explizit sagt, es war eine andere Magd. Oder Markus, der sagt, es war, dass die Magd ihn wieder gesehen hat. Wer hat recht? Matthäus oder Markus? Machen wir eine Abstimmung. Wer sagt Matthäus? Matthäus hat nicht recht? Wer nun? Matthäus oder Markus? Einige nicken. Ja, wie beide? Die kann doch nicht gleichzeitig die eine andere die gleiche gewesen sein. Genau, aber in Matthäus stand, es war eine andere. Also ist es jetzt die gleiche oder eine andere? Also man kann ja vieles haben, aber man kann nicht gleichzeitig die gleiche sein oder eine andere. Das geht zumindest nicht in einer Person. Es müssen offensichtlich zwei Personen bei der Versuchung Nummer zwei involviert gewesen sein. Mit anderen Worten, um das Puzzle ein bisschen mehr zusammenzupuzzeln. Bei der ersten Versuchung sitzt Petrus am Feuer. Die Magd sieht ihn, blickt ihn an, sagt zu ihm, du bist doch einer von ihnen. Petrus sagt, nein, ich bin's nicht. Der Hahn kräht. Zumindest in der Schlachter, nicht wahr? Mal gucken, ob in der Elberfeld auch gekräht hat. Kriegen wir noch raus. Aber der Punkt ist, auf jeden Fall verlässt er jetzt den Ort, offensichtlich, um seine Ruhe zu haben. Und da kommt jetzt eine andere Magd und sagt, du bist es. Und dieselbe Magd scheint ihm gefolgt zu sein. Und jetzt sagen die beide das. Könnt ihr sehen, wie plötzlich sich die Masche etwas enger um ihn legt. Da war es nur eine, jetzt sind es plötzlich zwei. Das sind einfach nur drei Geschichten, die man jetzt, nicht wahr, einmal und nochmal und nochmal. Hier ist eine Entwicklung, hier ist eine Dynamik ganz deutlich zu sehen. Jetzt gucken wir ein bisschen weiter, was der Text weiter sagt. Vers 70. Er aber leugnete wiederum, ja, dieselbe Magd, er leugnet wieder, wir wissen von Matthäus, mit einem Schwur. Und dann heißt es, und ein wenig nachher sprachen die Umstehenden nochmal zu Petrus, wahrhaftig, du bist einer von ihnen, denn du bist ein Galiläer und deine Sprache ist gleich, das ist dasselbe wie in Matthäus, nicht wahr? Vers 71, er aber fing an, sich zu verfluchen und zu verschwören, ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. Jetzt bin ich mal gespannt, was die Elberfelder sagt. Steht da zum ersten oder zum zweiten Mal in Vers 72, da krähte der Hahn zum... Steht das in der Elberfelder auch? Puh. Dann müssen wir gar nicht mal die Manuskripte anschauen. Das hätten wir sonst machen müssen. Können wir auch machen. Aber zumindest sagt auch die Elberfelder, er kräht zum zweiten Mal. Der Hahn kräht auf jeden Fall zweimal. Ja? Und wenn wir dann der Schlachter glauben dürfen, beim ersten Mal, nach der ersten Versuchung. Der Hahn kräht zum zweiten Mal. Interessanterweise, das sagt mir etwas über Gott. Gott sagt nicht einfach nur, naja, wenn du sündigst, werde ich dir bekannt machen, dass du sündigst. Er hat schon seine Warnposten auf dem Weg, um uns zum frühestmöglichen Zeitpunkt herauszuholen. Der erste Warnposten war schon Matthäus 16, als der Simon noch mal im Traum daran gedacht hat, dass er jemals irgendwie Jesus verleugnen könnte. Andere Warnposten waren kurz davor, als er immer noch ganz begeistert von sich selbst war. Und als er schon mitten im Schlamassel war, mit einem Fuß im Morast, aber immer noch genügend freie Glieder hätte, um sich bewegen zu können, nicht wahr? Warnt ihn Gott ein weiteres Mal, nicht weiterzugehen. Ich glaube, das ist wichtig. Bevor wir gleich weitergehen, möchte ich sagen, warum das so wichtig ist. Weil wir wissen aus der Bibel, aus Ellen White, wir wissen, wir kommen in eine interessante Zeit. Wir wissen, wir kommen in eine Zeit, in der Menschen vom Glauben abfallen werden, wo wir denken, das wird nicht möglich sein, dass die abfallen. Wir wissen, wir kommen in eine Zeit, wo es, wenn möglich, die Auserwählten verführt werden. Glaubt ihr nicht auch, dass Gott wie bei Petrus ein Frühwarnsystem hat? Und kann es sein, dass manchmal, wenn wir das Frühwarnsystem Gottes hören, wenn wir irgendwelche harschen Botschaften in der Bibel über Ellen White hören, die uns frühzeitig korrigieren wollen, dass wir denken, was soll das denn jetzt, das ist nicht so notwendig, mir geht's doch gut, ja? Dass Gott in Wirklichkeit uns nur davor warnen möchte, uns etwas bewahren möchte, von dem wir gar nicht glauben, dass wir dazu in der Lage wären. Aber gehen wir weiter. Wir haben die Geschichte jetzt zweimal gelesen. Wir wollen sie wie oft lesen? Viermal. Jetzt kommt das dritte Mal, jetzt kommt Lukas. Jetzt schnallt euch an. Lukas, und wo sind wir dort? Dankeschön, Lukas 22 und dort Vers 54. Ich hoffe, ihr werdet danach nie wieder eine Geschichte im Evangelium nur bei einem Evangelisten lesen, sofern sie dann mindestens von mehreren berichtet wird. Das gibt einen Grund, warum die alle das wiederholen zum Teil. Lukas 22, Vers 54. Nachdem sie ihn nun festgenommen hatten, führten sie ihn ab und brachten ihn in das Haus des hohen Priesters. Petrus aber folgte von ferne. Was lernen wir hier Neues? Was wir bei Matthäus und Markus nicht gelernt haben. Petrus ist aus eigenen Stücken dem Jesus hinterhergegangen. Ja, bei Matthäus und Markus geht die Geschichte los, wo er quasi schon da sitzt. Aber hier erfahren wir, wie er dorthin kommt. Er folgt Jesus, aber in welcher Art und Weise? Von Ferne. Also Jesus geht nicht, Petrus geht nicht ganz stolz neben seinem Meister hin und her und sagt, nicht wahr, ich folge dir bis in den Tod, sondern er versteckt sich hinter dem Baum und dann guckt er, ob die Soldaten um die Ecke sind, dann läuft er weiter, nicht wahr? Und dann guckt er wieder, ob sie weit genug weg sind. Er folgt auf Distanz, dass ihn keiner sieht. Das offenbart ja schon eine Charaktereinstellung, oder? Ich glaube, der Satan, als der ihn gesehen hat, wie er das von Baum und Baum gehüpft ist, der Satan hat schon gesehen, dich kriege ich. Dich kriege ich. Er folgte von Ferne. Jetzt schauen wir mal weiter in Vers 55. Da sie aber mitten im Hof ein Feuer angezündet hatten und beisammen saßen, setzt sich Petrus mitten unter sie. Also wie kam der Petrus da an das Feuer? Helft mir, wie kam er dahin? Er setzt sich dahin. Er kommt in den Hof. Er ist zwar todesmutig Jesus nachgefolgt, ne? Sicher ist es Distanz, aber irgendwie ist es kalt. Ja, gar nicht so einfach, wenn man todesmutiger Jünger sein will. Ja? Wenn es kalt ist, nicht wahr? Und unangenehm. Und da sieht er, da ist ein Feuer. Jetzt sind beim Feuer viele Menschen oder wenig Menschen im Vergleich zur Dunkelheit. Also sich ans Feuer zu setzen, bedeutet sich doch definitiv einer Gefahr auszusetzen, oder? Wenn man nicht erkannt werden will, ist das Feuer eigentlich so der Ort, wo man gerade nicht hingehen sollte. Wenn er sich irgendwo in die Finsternis gestellt hätte, irgendeine Ecke, vielleicht mit Fensterblick, hätte er alles mitbekommen, niemand hätte ihn erkannt, er hätte aber gefroren. Ja? Stattdessen möchte es es kuschelig warm haben, selbst auf die Gefahr hin, dass ihn jemand sieht. Also geht er ans Feuer und wärmt sich und hofft, dass ihn keiner sieht, nicht wahr? Obwohl das Feuer jetzt die Flammen emporschlagen lässt. Nun, lesen wir weiter. Es sah ihn aber, Vers 56, eine Magd beim Feuer sitzen. Also jetzt wissen wir definitiv, die Frau hat ihn deswegen erkannt, weil er beim Feuer saß. Ja? Sie sieht in den Flammen, die aufscheinen, sieht sie in dem hellen Licht, sieht sie das Gesicht und dann schaut sie ihn an. Und dann sagt es hier in Vers 56, sie schaut ihn an und sprach, auch dieser war mit ihm, er aber verleugnete ihn und sprach, Frau, ich kenne ihn nicht. Also Lukas, da haben wir das Feuer und wir haben von Ferne kam er. Okay, jetzt gehen wir weiter, zweite Versuchung. Vers 58. Und bald danach sah ihn ein anderer und sprach, du bist auch einer von ihnen. Petrus aber sprach, Mensch, ich bin's nicht. Was ist denn hier los? Wer spricht hier bei Lukas? Ein Mann. Manchen Sprachen, das ist nicht ganz so deutlich, aber im Griechischen ist es auch männlich, es ist ein anderer, ein Mann. Also jetzt die Verwirrung komplett, nicht wahr? Matthäus sagt, eine andere Frau, Markus sagt, die gleiche Frau und Lukas sagt, ein Mann. Heißt auf Deutsch, da waren drei. Bei der ersten war es eine Person. Bei der zweiten Versuchung waren es drei Personen, dieselbe Magd, noch eine andere Magd und ein Mann. Was sagt die Bibel? Im Mund von zwei oder drei Zeugen ist eine Sache bestätigt. Das Zeugnis, das sie geben in der zweiten Versuchung, ist inhaltsstärker und gewichtiger als das, was die Frau in der ersten Versuchung sagt. Es sind jetzt drei Leute, die das bestätigen. Das hätte sich ersparen können, wenn er den Hahn gehört hätte. Und weggelaufen wäre oder was immer gemacht hätte, ja? Der Satan zieht die Schlinge immer enger. Er hat wahrscheinlich gedacht, durch den Ortswechsel könnte er der Sache entgehen. Man kann aber vor der Sünde nicht weglaufen, indem man an einen Ort geht. Der Satan kommt mit verdoppelter Kraft hinterher. Jetzt. Ist noch nicht zu Ende. Also wir haben einen Mann und jetzt hört man Vers 59. Das ist der Hammer. Und nach einer Weile von wie lange? Eine Stunde. Ich hatte früher immer als Kind die Idee, naja, die haben ihn dreimal gefragt, er hat dreimal verleugnet und dann waren 5 Minuten um. Lukas sagt uns, dass zwischen der zweiten und der dritten Verleugnung eine Stunde verging. Ungefähr eine Stunde, ja, ob nur 59 oder 65 Minuten, ich weiß nicht genau, aber ungefähr eine Stunde. Das ist doch interessant, oder? Was glaubt ihr wohl, warum diese eine Stunde von Belang ist? Ja? Also stellt euch vor, ihr seid unterwegs und da kommen drei Leute und sagen, du bist ein 7-Tags-Adventist. Und du hast vielleicht Angst aus irgendeinem Grund, weil vielleicht jetzt gerade sogar vielleicht eine Verfolgung ist oder was auch immer. Und du leugnest, sagst, nein, ich bin es nicht, ich weiß gar nicht, wer das ist, habe noch nie was von denen gehört. Dann lass mir dich in Ruhe und jetzt hast du eine Stunde Zeit und keiner redet mit dir. Was würde dir wohl durch den Kopf gehen? Eine Stunde lang, wenn du gerade gesagt hast, du kennst deinen Erlöser nicht. Oder nicht. Ja? Man würde doch ständig drüber nachdenken, oder? Petrus ist nicht einfach zack, 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 zack überrumpelt worden. Petrus hatte nach der ersten Versuchung Zeit zu erkennen, was los ist. Er hatte nach der zweiten Versuchung Zeit zu erkennen, was los ist. Gott hat die Dinge so gehalten, dass er genügend Zeit hatte, nachzudenken, was er tut. Aber das Krähen hat ihm nicht geholfen und die Zeit hat ihm auch nicht geholfen. Ich kann euch nicht sagen, was er gedacht hat. Die Bibel sagt es nicht. Aber egal, was er gedacht hat, er hat die falschen Dinge gedacht. Er hat die Chance, die er hatte, die Zeit, die Gott ihm gab, ich meine, er war ja schon ziemlich weit in die Sünde jetzt hineingeritten. Aber Satan war noch nicht zufrieden. Und schaut, das ist eine entscheidende Lektion. Der Satan möchte nicht, dass wir einfach mal sündigen. Sondern der Satan möchte, nachdem wir eine Sünde getan haben, dass wir noch eine schlimmere tun. Und noch eine schlimmere. Und noch eine schlimmere. Und noch eine schlimmere. Wo wollte denn der Satan den Petrus hinhaben? Was war denn das Ziel? Weiß das jemand von euch? Das Ziel war, Ellen White sagt, Petrus stand am Ende fast genau dort, wo Judas stand. Er war nur einen Schritt entfernt sozusagen. Und der Satan hat es die ganze Zeit vorgehabt. Seit dem Moment, wo er sagt, du bist der Sohn Gottes, hat er vorgehabt, dich bringe ich an den Punkt, dass du Jesus verlässt. Schritt für Schritt für Schritt. Jesus warnt ihn und sagt, das brauche ich nicht, betrifft mich nicht, hat keine Bedeutung für mich. Und Jesus gibt ihm Zeit, Jesus lässt den Hahn kriegen, alle möglichen Dinge. Und all die Worte, jetzt achte darauf, all die Worte, die er gehört hatte, die kommen nicht in sein Gedächtnis. Die kommen nicht in sein Gedächtnis. Er hat zwar die Worte gehört, aber sie kommen jetzt nicht in seine Erinnerung. Und wenn ihr ein bisschen mitdenkt, denke ich, seht ihr die praktische Relevanz für unser Leben. Jetzt schaut mal mit mir in Vers 59. Und nach einer Weile von ungefähr einer Stunde bekräftigte es ein anderer und sprach wahrhaftig, der war auch mit ihm, denn er ist ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß es nicht, was du sagst. Und sogleich, während er noch redete, krähte der Hahn. Also hier, als diese vielen reden, muss es auch einen Redelsführer gegeben haben. Einen, der besonders das vorangebracht hat. Die anderen haben sich wahrscheinlich dann da dazu geschaltet. Aber einer, der tut das so, die ganze Gruppe anführen. Und an diesem Moment, als weder die Worte etwas bringen, noch das Krähen des Hahn etwas bringt, noch die Zeit, die ihm gegeben ist, irgendetwas bringt, flucht er. Und schwört er, und Ellen White sagt, durch die Flüche wollte er beweisen, dass er kein Christ ist. Er wollte jetzt demonstrieren mit Worten, von denen man, die man nie benutzen würde, wenn man ein Nachfolger Jesu ist. Er wollte so glasklar machen, ich habe mit Christus nichts zu tun. Und das ist wirklich, das ist nur noch hauchdünn entfernt von Judas. Wie schnell war er gefallen? Aber eigentlich war der Fall schon eine ganze lange Zeit fast unbemerkt geschehen. Und jetzt? Und das ist die gute Nachricht dieser Geschichte. Vers 61. Und der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Da erinnerte sich Petrus an das Wort des Herrn, das er zu ihm gesprochen hatte. Es waren nicht die Laute des Hahnes, die ihn zur Erinnerung gebracht haben. Denn das hätte vorher schon geschehen können. Als alles andere versagt, hat Jesus nur noch ein Ass im Ärmel gehabt. Er hat ihn angeschaut. Und als Jesus ihn anschaut und sich die Blicke von Petrus und Jesus treffen, da steht er buchstäblich, da steht sein Leben auf der Waagschale. Und wenn er sich jetzt weggedreht hätte und gesagt hätte, lass mich in Ruhe, er wäre geendet wie Judas. Aber er lässt den Blick zu. Er lässt sich ins Herz treffen. Und obwohl er so tief gefallen ist, obwohl er all die roten Ampeln überfahren hat, und zwar mit Vollgas, schafft Gott es ihn, als er am Abgrund steht, gerade so noch wieder zurückzureißen. Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte, wie er dann läuft und läuft und läuft und läuft, Tränen überströmt und läuft und läuft und läuft und irgendwann fällt er hin. Ellen White beschreibt das so schön im Leben Jesu, nicht wahr? Er fällt dann hin und dann merkt er, er ist genau an dem Ort, wo Jesus vorher gebetet hat, in Gethsemane. Aber es gibt noch eine Geschichte. In Johannes. Johannes berichtet noch eine Perspektive, die es sich lohnt zu vergegenwärtigen, zum Schluss jetzt. Johannes, welches Kapitel? Johannes 18 und dort Vers 15. Und jetzt schaut mal her, hier gibt es noch ein paar Details, die habe ich in der Kindersabbatschule nie gehört. Johannes 18 und dort Vers 15. Simon Petrus aber folgte Jesus nach und der andere Jünger. Neue Information hier. Petrus war gar nicht allein. Wisst ihr, wer der andere Jünger war? Johannes, und das, man kann es auch ableiten, weil wer soll das sonst wissen, außer Johannes? Nicht wahr? Er erwähnt sich nur nicht als Johannes, weil er halt Johannes ist und vom Heiligen Geist erfüllt ist und nicht auf sich selbst hinweist. Nicht wahr? Johannes und Petrus, beide folgen Jesus. Jetzt. Dieser Jünger, Johannes, war mit dem hohen Priester bekannt und ging mit Jesus hinein in den Hof des hohen Priesters. Das ist interessant, nicht wahr? Der hohe Priester und Johannes kannten sich, von woher auch immer, ich weiß es nicht, aber die kannten sich. Und als Jesus hineingebracht wird und Johannes und Petrus etwas später kommen, da hat Johannes kein Problem, weil er sagt, hey, ich kenne den hohen Priester, nicht wahr? Wir kennen uns, ich gehe hier rein. Jetzt schaut mal in Vers 16. Petrus aber stand draußen vor der Tür. Also stellt euch das vor, ihr seid mit eurem besten Freund unterwegs und einer von euch ist Petrus, einer ist Johannes, nicht wahr? Und Jesus geht da vorne weg und ihr folgt von Ferne. Ihr seid die ganze Zeit immer, nicht wahr, von Ast zu Ast und von Baum zu Baum, von Busch zu Busch gesprungen. Und jetzt kommt ihr an dieses Tor. Und ihr seht Jesus, wie sich die ganze Masse mit Jesus dadurch das Tor zwängt und dann schließt sich das Tor. Und jetzt kommt euer Freund, der Johannes, und läuft hinterher und sagt, hey, ich kenne auch den Jesus. Okay, darfst auch mit rein. Die Tür schließt sich. Und ihr steht draußen. Wie fühlt man sich da? Der ist jetzt da drinnen und ich hier draußen. Ich frage mich, was da drin jetzt passiert. Vielleicht wäre es besser gewesen, er wäre nach Hause gegangen. Ich weiß es nicht. Aber er irgendwie scheint es so zu sein, er möchte hinein, obwohl er eigentlich gar nicht hinein soll. Und jetzt achtet mal, wie er hineinkommt. Vers 16. Petrus aber stand draußen vor der Tür. Da ging der andere Jünger hinaus, der mit dem hohen Priester bekannt war, und redete mit der Türhüterin und führte Petrus hinein. Also mit anderen Worten, Petrus kommt dort. Und da steht eine Frau an der Tür und die sagt, du kommst hier nicht rein. Ja, du kommst hier nicht rein, ich kenne dich nicht. Der andere da, den Johannes, den kennen wir, aber dich kennen wir nicht. Und Petrus sagt, naja, aber ich würde gern, und kann ja nicht sagen, wer er ist, nicht wahr? Aber kann auch, hat keinen Grund eigentlich. Und der Johannes, der ist wahrscheinlich hinterher und dann merkt er plötzlich, wo es eigentlich Petrus, ach, der ist draußen noch, ja. Und er guckt und fragt, willst du auch mit rein? Ja, ich würde auch gerne mit rein. Und dann sagt er, du, pass mal auf. Der da ist mein Freund. Die Türhüterin hört Johannes, den sie kennt als Nachfolger Jesu, der sich immer dazu ausgegeben hat, und hört die Worte, der Petrus da draußen, das ist der Freund. Sie macht die Tür auf. Glaubt ihr, sie hat mal ganz kurz das Gesicht von Petrus gesehen, als er so an der Tür vorbeischlug? Ich glaube, sie hat ihn mal kurz, sie hat gesehen, wie er aussah. Jedenfalls geht Petrus hinein. Er sieht das Feuer. Johannes setzt sich nicht ans Feuer. Johannes geht mit hinein zu Jesus. Aber Petrus ist kalt. Petrus will sich erstmal aufwärmen nach dieser langen Wanderung, nicht wahr? Er setzt sich ans Feuer. Und da heißt es in Vers 17, da spricht die Magd, die die Tür hütete, zu Petrus. Mit anderen, versteht ihr jetzt, warum sie ihn so angeschaut hat? Als sie da im Feuer sitzt und sagt, Moment mal, dich habe ich doch gerade gesehen. Dein Gesicht kommt mir bekannt. Wo habe ich dich gerade? Moment mal, du bist doch derjenige, der gerade durch die Tür gegangen ist, mit dem ich gerade geredet habe. Dein Freund hat doch gerade gesagt, du willst hinein, nicht wahr? Was machst du eigentlich hier? Dein Freund ist aber Jesus. Bist du nicht auch einer von denen, die zu Jesus gehören? Und Petrus sagt nein. Petrus sagt nein, obwohl er weiß, dass die Frau ihn kennen muss. Ist krass, oder? Er sagt nicht nein, so, wer bist du denn? Er weiß genau, dass sie ihn kennt und er sagt nein. Er will sie gar nicht überzeugen, er hat Angst vor den anderen. Ist kein Ausrutscher, keine Zufallslüge. Eine bewusste Leugnung. Er weiß, dass sie es weiß. Ein letzter Punkt. Die Geschichte geht weiter. Und Johannes macht etwas Außergewöhnliches. Matthäus, Markus und Lukas berichten die Geschichte von Petrus separat von der Geschichte von Jesus. Ja, also zeitgleich wird der Jesus verhört. Und Matthäus, Markus und Lukas berichten separat von Johannes und dann von Jesus oder umgekehrt. Aber Johannes hat eine andere Dramaturgie. Johannes macht eine Konferenzschaltung, wenn ihr so wollt. Johannes switcht ständig zwischen den beiden Szenen hin und her. Mit anderen Worten, er zeigt die Kamera auf Petrus, was dort passiert, und dann wechselt er und sagt, und währenddessen passiert das im Innenraum mit Jesus. Und dann wechselt er wieder zurück, das passiert bei Petrus. Jetzt schaut mal, was passiert, während Petrus ihn verleugnet. Vers 19. Der Hohepriester nun befragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm, ich habe öffentlich zu der Welt geredet, ich habe stets in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo die Juden immer zusammenkommen, und im Verborgenen habe ich nichts geredet. Was fragst du mich? Frage die, welche gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, diese wissen, was ich gesagt habe. Also Johannes sagt, Petrus kommt dort hinein, setzt sich hin. Die Magd weiß, dass er ein Jünger ist und sie sagt, hey, du bist doch einer von den Jüngern. Und Petrus sagt, nein, ich bin's nicht. Währenddessen, Kamerawechsel, der Hohepriester fragt Jesus, was hast du gelehrt? Was sagen deine Jünger? Und Jesus sagt, weißt du was? Ganz einfach, frag meine Jünger. Die werden dir sagen, was ich gelehrt habe, weil sie lieben mich und die werden zu mir stehen. Kamerawechsel, zweite Versuchung, bist du einer von ihnen? Nein, ich kenne ihn nicht. Will nichts mit ihm zu tun haben. Ich kenne ihn überhaupt gar nicht. Die Verleugnung Jesu durch Petrus geschieht im selben Moment, wo Jesus sagt, ich brauche mich nicht verteidigen, weil meine Jünger können alles sagen. Sie haben gehört. Und Simon heißt hören. Er hat tatsächlich alles gehört. Er hat tatsächlich alle Worte gehört. Aber im entscheidenden Moment sagt er nichts. Er sagt sogar das Gegenteil. Weil er Angst hat. Und zwar nicht, weil er gerade einen schwachen Moment hat und irgendwie nicht anders kann, sondern weil er für einen langen Zeitraum fast unmerklich und auf jeden Fall unmerklich für ihn selbst, langsam sich von Jesus und dem Wort distanziert hat. Der Satan hat einen Keil getrieben. Die Weichenstellung am Anfang war ganz minimal. Aber nach einiger Zeit war es katastrophal. Er hatte die Worte gehört. Aber er hatte die Worte Jesu nicht geliebt. Wisst ihr, was Jesus ihn dann fragt, als alles getan ist, Kreuzigung, Auferstehung und so weiter, was fragt er ihn? Liebst du mich? Er fragt es ihn dreimal. Er fragt nicht, sag mal, hast du meine Worte gehört? Hattest du gehört, als ich gesagt habe, ich werde dreimal auferstehen? Hast du meine Lehre gehört? Du hättest sie doch, warum hast du das nicht gesagt? Ja, natürlich hat er sie gehört. Das Problem war nicht, dass Petrus nicht gehört hatte. Das Problem war, dass er nicht gehört hatte. Er hatte die Worte gehört, aber er hatte die Worte nicht geliebt. Weil sie nicht geliebt hatte. Er hatte zwar die Pflicht gespürt, für Jesus zu sterben, oder? Aber als es dann wirklich ans Eingemachte ging, hat er genau das Gegenteil getan. Ihr Lieben, was können wir heute lernen? Die Lektion ist sehr simpel und sehr einfach. Erstmal eine praktische Lektion. Es lohnt sich, die Bibel von allen Seiten zu lesen. Es lohnt sich, Vers mit Vers zu vergleichen. Aber die theologische, die geistliche Lektion ist die. Es könnte sein, dass wir uns vom Wort Gottes entfernen und wir merken es gar nicht. Wir hören es immer noch. Wir können auch alles wiedergeben. Aber wir finden uns vielleicht auf einer Weiche, die, wenn sie sich nicht korrigieren lässt, dazu führt, dass, obwohl wir alles wissen, trotzdem das Gegenteil tun. Weil wir Jesus nicht lieben. Und nur so kann ich mir erklären, dass irgendwann Menschen, die den Sabbat verstanden haben, die Sabbattexte kennen, trotzdem das Mahlzeichen des Tieres annehmen werden. Nicht, weil sie plötzlich eine Offenbarung haben, sondern weil sie genau unter dem leiden, was Petrus hier offenbart. Liest du das Wort Gottes oder liebst du das Wort Gottes? Wenn du das Wort Gottes liebst, dann wird es dich zeigen, dass du dazu stehst, unter allen Umständen. Dann wirst du für jede Korrektur dankbar sein. Glaubt ihr nicht auch, dass der Petrus im Nachhinein sich gefragt hat, warum habe ich nicht gleich auf die harten Worte von Jesus in Matthäus 16 gehört? Warum habe ich nicht gleich gehört, als Jesus die Bremse gezogen hat und gesagt hat, weiche Satan? Wenn das nächste Mal du beim Lesen der Bibel oder beim Lesen von Ellen White einen Ratschlag hörst, wo du denkst, meine Güte, das ist jetzt aber doch ein bisschen krass formuliert. So schlimm bin ich doch eigentlich nicht, oder? Dann erinnere dich an Petrus und sage dir, okay, vielleicht bin ich wirklich nicht so schlimm. Jedenfalls in meinen Augen. Aber wenn Jesus mich so warnt, dann möchte ich lieber jetzt gleich umkehren, als vielleicht am Abgrund stehen zu müssen. Wer von euch möchte sagen, ich möchte die Bibel nicht einfach nur lesen als eine Pflicht, damit ich immer meine Morgenandacht gemacht habe und nicht mal was abhaken kann, sondern ich möchte die Bibel wirklich lieben und zu ihr stehen, koste es, was es wolle, weil ich wirklich gefunden habe, dass es lebendige Worte, dass es die Worte des Lebens sind. Und ich möchte sie lesen und lesen und lesen und lesen. Gibt es jemanden von euch, der sagt, das ist mein Wunsch? Dann lasst uns doch gemeinsam beten. Wir können dazu aufstehen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir dein Wort haben. Was würden wir nur tun ohne dein Wort? Und heute wollen wir verstehen, dass es nicht darauf ankommt, einfach Fakten aus deinem Wort auswendig gelernt zu haben oder wiedergeben zu können, sondern dass es darauf ankommt, wirklich eine Liebesbeziehung zu deiner Wahrheit zu haben, eine Liebesbeziehung zu dir zu haben, die auch den größten Anfeindungen standhält. Die selbst Spott und Schmach und Hohn standhält. Ich möchte dich bitten von ganzem Herzen, dass du uns warnst, so wie du den Simon Petrus gewarnt hast. Wenn wir vielleicht denken, dass alles gut ist, wir auf dem besten Weg sind und wir vielleicht irgendwo eine Weichenstellung genommen haben, von der wir nicht einmal ahnen, wohin uns das führen könnte. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir heute sehen konnten, dass solange wir nicht in den Abgrund gefallen sind, und wenn wir noch so viel und noch so schrecklich und noch so deutliche Sünden getan haben, dass dein Blick immer noch uns zurückrufen kann. Dass dein Blick unser Herz brechen kann, selbst wenn alle äußeren Umstände bereits versagen. Dass du, Herr Jesus, uns noch von dem Abgrund des Todes mit zurückholen kannst. So danken wir dir von ganzem Herzen, dass du zu uns gesprochen hast, und dass du uns Freude schenken möchtest im Studium deines Wortes, im Lesen deines Wortes und im Lieben deines Wortes. Im Namen Jesu. Amen.